Deutschlandfunk Kultur Interview.
Vor genau 20 Jahren kam der Film Findet Nemo in Kanada und in den USA in die Kinos. Bald danach wurde er dann auch in Deutschland zu einem Riesenerfolg. Und in der Geschichte von Nemo, einem Clownsfisch, der entführt wird von Tauchern und der dann in einem Aquarium in einer Zahnarztpraxis landet, nachdem alle, die ihn lieben und kennen, im Meer dann suchen. In dieser Geschichte gibt es Szenen wie diese hier.
Weißt du, was du tun musst, wenn du frustriert bist?
Ich will nicht wissen, was ich tun muss.
Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen, schwimmen.
Dori, nicht singen.
Dori. Liebe, schwimmen.
Dori.
Denn wenn du schwimmst, dann ist die Welt.
Das Lied will ich jetzt nicht mehr los, das habe ich ewig im Kopf.
Das kennt man ja von Menschen, das Phänomen Ohrwürmer. Gibt's, glaube ich, bei Fischen nicht. Aber das ist halt in dem Film so. Man nennt das Anthropomorphismus, Vermenschlichung. Und über die reden wir jetzt mit Carsten Brensing. Er ist Meeres- und promovierter Verhaltensbiologe, war 10 Jahre lang wissenschaftlicher Leiter des Deutschlandbüros der Wal- und Delfinschutzorganisation WDC und schreibt inzwischen vor allen Dingen sehr erfolgreiche Sachbücher. Schönen guten Morgen, Herr Brensing.
Ja, guten Morgen.
Hat dieser Film, Findet Nemo, das Verhältnis vieler Menschen für Meeresbewohner, das Verständnis vieler Menschen für Meeresbewohner eher verbessert oder eher behindert durch diese Vermenschlichung?
Naja, es ist schwer zu sagen. Also ich finde halt, also ich freue mich drüber, wenn diese Themen aufgegriffen werden, sagen wir es mal so. Und wenn die Leute dann halt auch so emotional an Dinge herangehen, die sie sonst eigentlich nicht betreffen. Also alles, was unter dem Meer ist, alles, was unter der Meeresoberfläche abgeht, das ist ja eigentlich weit weg von uns. Und ich freue mich halt immer, wenn solche Filme oder auch andere Dinge dafür sorgen, dass den Menschen so ein bisschen die Augen geöffnet werden und dann vielleicht auch mit diesen geöffneten Augen eben auch für Probleme, die es dann da gibt, also Umweltprobleme und solche Geschichten, auch mit sensibilisiert werden können. Insofern finde ich solche Filme eigentlich ziemlich toll. Und außerdem hat er mir selber auch sehr gut gefallen.
Ist eigentlich wahr, dass Sie selber ohne Fernsehserien wie Flipper zum Beispiel, lange her, wir beide sind ja auch nicht mehr so ganz jung, ohne Flipper wahrscheinlich gar kein Meeresbiologe geworden wären?
Also das ist irgendwie wahr, ja. Wenn ich so zurückdenke, das waren so die ersten, ja, so die ersten Dinge, die auf mich so Einfluss gehabt haben. Und das war halt einfach irgendwie total toll da, so Florida und Karibik und ach, irgendwie war das wunderschön. Und ich glaube schon, ja.
Nun ist es natürlich so, dass Fische nicht in dieser Form, wie wir es gerade gehört haben, singen. Aber wenn wir zum Beispiel bei dem Beispiel bleiben, man weiß ja inzwischen viel darüber, dass Fische doch mehr Gefühle empfinden und einiges tun können und auch wirklich tun, was man ihnen früher nicht zugetraut hätte. Es ging ja in diesem Ausschnitt unter anderem um Langeweile. Können Fische oder Tiere überhaupt sich langweilen?
Also ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Tiere können sich langweilen. Und manchmal frage ich mich sogar, das ist eine Spekulation, ne? Also die Spekulation beruht darauf, dass sich Denken und Fühlen ja viel, viel eher entwickelt hat, als überhaupt nur an Menschen zu denken war. Also diese beiden inneren Steuerungsmechanismen, die sind ja viel älter als wir Menschen selber. Und deswegen frage ich mich manchmal, ob auch so Grübeln und so Kontemplation vielleicht viel älter ist, als wir denken. Vielleicht machen das nicht nur wir Menschen, sondern vielleicht machen das auch Tiere, wenn sie sich langweilen. Und natürlich kennen die Langeweile und es gibt aber ziemlich kluge Steuermechanismen, die dem entgegenwirken. Also Sie kennen ja sicherlich das Belohnungssystem. Das ist, wenn ich jetzt auf der Lauer liege, ist das was ganz, was Wichtiges zum Beispiel, wenn ein Tier eigentlich nichts macht, aber es muss auf irgendwas warten. Dann bekommt es angenehme Gefühle dafür, dass es wartet. Oder eine Kuh, die grast, die bekommt angenehme Gefühle dafür, dass sie grast, obwohl sie eigentlich ganz langweilige Dinge machen. Und wenn wir monotone Arbeit machen, an die wir uns aber gewöhnt haben, die aber für uns wichtig sind, dann bekommen wir dafür auch angenehme Gefühle. Weil auf die Art und Weise steuert die Biologie wichtige Dinge. Wir werden mit angenehmen Gefühlen dafür belohnt, dass wir Dinge tun, die für uns wichtig sind. Und auf diese Art und Weise wird dann eben auch Langeweile so ein bisschen überbrückt.
Aber wo angenehme Gefühle, wobei ich frage jetzt nach angenehm und sehr unangenehm, können Tiere sowas empfinden wie Freude, Spaß haben und können sie umgekehrt auch trauern?
Absolut, absolut. Also Trauer ist so ein bisschen ein komplizierteres Thema, weil echte Trauer es ist eher ein kognitiver Prozess als ein Gefühlsprozess, aber die meisten Gefühle die wir kennen, die wir Menschen an uns beobachten und kennen, die sind lange vor den Menschen entstanden und die steuern eben tatsächlich auch tierisches Verhalten, wie sie auch in uns eigentlich, also Gefühle sind ja dazu da, damit wir in bestimmten Situationen bestimmte Dinge tun. Ja. Unangenehme Gefühle sorgen dafür, dass wir versuchen, aus der Situation rauszukommen. Also Abwesenheit von Glück zum Beispiel bedeutet, ja, meine Güte, mach dich auf die Suche, such nach etwas, was dich macht, bis du es dann gefunden hast. Und aber mit Trauer, ja, okay.
Na, mir geht gerade was anderes, eigentlich nicht was anderes natürlich nicht, ich höre Ihnen ja zu, Herr Brenzing, aber ich frage mich, es ist ja noch eine relativ neue Entwicklung, dass seriöse Wissenschaftler wie Sie das so erklären und das wirklich auch so beschreiben und das wirklich nachvollziehbar machen können. Die Wissenschaft ist doch unglaublich lange davon ausgegangen, dass Tiere rein instinktgesteuert sind und dass es so ein selbstständiges Denken, logisches Denken, irgendwie konzertiertes Handeln wie bei uns Menschen nicht gibt. Warum hat das so lange gedauert, bis man da umgeschwenkt ist?
Also, das ist natürlich Wissenschaftsgeschichte. Ich glaube, ein Stückchen weit liegt es daran, dass die Wissenschaft eine ganz schlimme Erfahrung gemacht hat. Und die haben Sie vielleicht auch schon mal was gehört von dem klugen Hans. Das war so ein Pferd ungefähr vor gut 100 Jahren, Anfang des, also 1900 irgendwas, 1912 oder 8 oder so war das. Und dieses Pferd sollte rechnen, schreiben, denken können und hat hervorragend in diesen ganzen Tests abgeschnitten. Und da war eine wissenschaftliche Kommission eingesetzt, um dem Pferd das zu bestätigen. Und die war kurz davor, da ein Dokument zu unterschreiben, bis dann ein Student aus der Gruppe dann nochmal ein Experiment gemacht hat und festgestellt hat, nee, war alles Quatsch, das Pferd hat doch nur auf Signale von den Menschen reagiert. Und das war ein Schock für die Wissenschaft. Und daraus ist der sogenannte Behaviorismus entstanden. Und der hat sich praktisch davor geweigert, in die Köpfe von Tieren reinzugucken. Also man hat gesagt, das ist eine Blackbox, alles was da reingeht, können wir beobachten, alles was raus können wir beobachten. Und dann waren viele Jahrzehnte lang war das, was in den Tieren vor sich ging, eine Blackbox. Und das war dann eher so eine Art Roboter. Man hat irgendwelche Signale reingetan und irgendein Verhalten kam raus. Und das hat sich eigentlich erst so, ich muss mal sagen, jetzt auch schon vor 30 Jahren geändert, als halt klar geworden ist, Tiere funktionieren nicht so, als es bildgebende Verfahren gab, dass man in den Kopf reingucken konnte, als die Neurologie weiterentwickelt hat, wir Ableitungen im Gehirn machen konnten. Und dann wurde das viel, viel klarer, dass das Tiere letztlich ganz ähnlich funktionieren wie wir.
Vor 20 Jahren kam der Film Findet Nemo in die deutschen Kinos und das haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur zum Anlass genommen, um mit dem Meeresbiologen und Verhaltensforscher Carsten Brenzing zu sprechen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Brenzing.
Gerne.